Fest und Flauschig ist hier.
Der Tiere, ja, der tierische Podcast mit Martin Rütter und Caro Kebekus.
Wir sind's hier, ist Fest und Flauschig, Boomer Cringe, euer Animal Podcast in der Kalenderwoche 45. Wir haben den 9.11. Heute ist der große deutsche Tag, Olli. Der 9. Das deutsche 9/11.
Ach, stimmt.
Heute ist der deutsche Tag.
Stimmt, ist jetzt schon wieder soweit. Das Jahr ist schon wieder vergangen. Haben wir auch schon 10-mal zelebriert.
Machen wir nicht. Wir besprechen, zelebrieren kann man ja nicht. Der vielschichtige Tag, ein Tag wie ein Viennetta-Eisblock. Das Lieblingseis von Bushido. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, die Boomer Cringe-Ausgabe nochmal Kalenderwoche 45. Mir zugeschaltet heute im Studio vom legendären Studio von Sven Meyer, Olli Schulz.
Sven Meyer. Der geneigte Hörer kennt ihn noch, ein Starproduzent, guter alter Freund von mir, der meine ersten Platten produziert hat, auch noch immer ganz, ne, ich bin der Udo Family, also bin der Olli Schulz Family.
Keine Panik.
Ja. Immer noch ein Teil der Olli Schulz Family ist, wenn wir so durch die Straßen cruisen und so. Und bei dem bin ich heute, weil ich gerade in Hamburg bin. Ich war heute schon mit Juri am Strand, das war wirklich, er hat die Seele und den Kopf gelüftet. Das liegt aber auch daran, dass ich gestern Abend, wie soll es auch anders sein, mit alten Freunden, guten alten Freunden, mir ordentlich die Jägermeisterschelle in der Kneipe auf der Reeperbahn gegeben habe, wie in guten alten Zeiten.
Da muss ich direkt sagen, als wir vorhin telefoniert haben zur Vorbereitung auf diese Sendung, weil das auch das immer wieder, diese Sendung ist minutiös, sekündlich vorbereitet.
Voll.
Du hast wirklich geklungen wie so ein Gullideckel hast du geklungen, Alter. Ja. Die Hamburg-Stimme.
Hamburg-Stimme. Es war ein Sonntagabend in Hamburg und ich war tatsächlich relativ lange gestern Abend mal weg und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe gedacht, es ist 3, als ich nach Hause gegangen bin, aber ich glaube, es war erst 11, weil ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, dass es so früh dunkel wird. Mhm. Es hat eine Band gespielt im Laden. Ich sage den Laden nicht, sonst kommen noch Leute hin. Ich bin in den Laden rein. Viele haben mich erkannt und ich habe gedacht, ich kann jetzt den genervten Blick aufsetzen oder einfach mit allen, die Bock haben, Fotos machen. Also habe ich mit allen, die Bock hatten, Fotos gemacht. Das waren dann so 15 Leute und dann war auch Ruhe. Dann war auch Ruhe. Dann haben alle gesagt, so, jetzt hat er Fotos gemacht mit allen und dann konnte ich da mit meinem lieben alten Kumpel Andy B, mit dem ich seit der ersten Klasse, seit wir 6 Jahre alt sind, befreundet bin, Andreas Blauzun alias Andy B, den ich wirklich schon ewig kenne, und wir waren dann da zusammen, haben geklönt über gute alte Zeiten, über die Vergänglichkeit des Lebens, was man so macht. Ne?
Und wie kommt das dazu, dass du nach Hamburg verreist? Ist das was Dienstliches gewesen, was Privates? Einfach mal raus aus der großen Stadt Berlin, wo du dich ja eigentlich aufhältst.
Ich muss morgen zum Bürgeramt im Grindel, in den Grindelhochhäuser, zum Bürgeramt und muss meine Geburtsurkunde, weil die brauche ich aus Gründen, die ich hier nicht näher erläutern möchte.
Weil das polizeiliche Führungszeugnis nicht mehr reicht, damit es ordnungsamtlich in Ruhe lässt.
So ungefähr. Und jetzt bin ich da morgen und muss da eigentlich wollte ich das heute machen. Ich war aber zu zerkatert, also wird morgen der Besuch stattfinden. Und dann geht's schon wieder zurück nach Berlin. Obwohl es mir gerade wieder wahnsinnig gut in Hamburg gefällt, das muss ich sagen. Ich bin so gerne hier. Ich bin auch so gerne so ein Loner, der dann alleine an der Elbe spazieren geht mit seinem Hund. Dann geht er an der Alster längs. Dann kommt die ganze Kindheit nochmal. Dann ist man, habe ich emotional aufgeladen. Dann versucht man die Leute, die einen vollquatschen, richtig abzufrühstücken. Dann kam gestern einer an der Alster und meinte, Mensch, Olli Schulz, cool, dass du hier bist. Und dann habe ich gedacht, ah, der will mit mir reden, und habe angefangen, ja, ich bin hier ein paar Tage, und ich merke, während ich rede, das wollte er alles gar nicht wissen. Ja. Der hatte gar keinen Bock auf das Gespräch. Und dann habe ich 10 Minuten später jemanden getroffen mit seiner Freundin, und der meinte, ey, ich liebe euren Podcast. Und ich so, das freut mich, und bin weitergegangen und habe die enttäuschten Augen gesehen, der so leicht arrogant so dachte, guck mal, so, der ist halt wirklich
so abgehoben. Man kann, der Böhmermann hätte sich jetzt Zeit genommen für ein Gespräch, aber Olli Schulz, so ist er halt. Ne? Schade, dass du heute nicht im Amt warst.
Du kannst es niemandem recht machen.
Wenn du heute im Amt gewesen wärst, hättest du gemeinsam mit dem Amt im Grindel, hättest du vielleicht den biometrischen Körpergeruch einführen können. So eine ganz neue Kategorie im Pass, dass der Körpergeruch quasi, man erkennt ihn schon, das ist wieder bei Olli Schulz Kadergeruch am nächsten Morgen, der ist biometrisch, der ist unvergleichbar. Wie ein Fingerabdruck oder wie der Abstand von deinen Augen im Gesicht oder von der Nase, ist der biometrische Körpergeruch. Das wäre eigentlich mal was für die Datenfetischisten, dass das mit auf den Pass draufkommt oder so.
Ja. Würde ich gar nicht so schlecht finden. Oder auch so hier diese, man ist ja, jeder Mensch hat ja auch Bakterien, die in einem leben. Vielleicht kann man die auch einfach
Ist dir schon mal aufgefallen, jetzt beginnt ja die Ingwer-Tee-Saison, ist dir schon mal aufgefallen, dass Ingwer-Tee-Trinken so einen wahnsinnig unangenehmen Geschmack im Mund macht? Ist mir heute aufgefallen, ich habe viel Ingwer-Tee getrunken, um einer Erkältung vorzubeugen, die sich so durch mein berufliches und privates Umfeld gerade frisst. Und zwar auch die vielschichtige, passend zum vielschichtigen Feiertag, die vielschichtige Erkältung. Man ist noch nicht ganz auskuriert und es kommt on top noch eine neue Erkältung dazu. So die Erkältungsviren der letzten 3 Jahre, die keine Chance hatten, wegen Corona und so, habe ich das Gefühl, dass sie diesen Herbst ganz viel und vor allem vielschichtig kommen. Noch nicht auskuriert die eine Erkältung, zack, kommt schon oben wie nettermäßig die nächste Erkältung drauf. Und ich habe deswegen Ingwertee getrunken, um dem vorzubeugen, habe aber dann nach einer Stunde gemerkt, so ein ganz komischer Geschmack im Mund, und hoffe aber, dass man das nach draußen jetzt nicht so riecht. Aber ist das a thing vielleicht? Ingwer-Mundgeruch? Ingwer-Atem?
Keine Ahnung. Ich habe heute Morgen an der Strandperle am Elbstrand tatsächlich auch einen Ingwer-Tee getrunken. Mhm. Und der hat eigentlich nur nach Wasser geschmeckt, weil das Problem ist, dass viele es nicht beherrschen. Obwohl die Strandperle, ich liebe das da, ne? Also ganz liebe Grüße. Aber es ist so, da werden da so Stückchen in so heißes Wasser gepackt und die lösen sich nicht auf. Die muss die, glaube ich, so anschneiden, den Ingwer, oder diese Wurzeln so ein bisschen öffnen. Also wenn du einfach nur die Stückchen reinmachst, dann schmeckt das nur so ganz leicht nach Ingwer. Und ich mag ja halt diesen starken Ingwer, der auch leicht abführend wirkt übrigens.
Ja, Ingwer, ganz toll. In unserem Alter ist das ja so wichtig, dass auch Dinge mal leicht abführend
wirken. Ich finde, das sind so jetzt die... Genau. Und dann habe ich den getrunken. Es war eigentlich nur Wasser mit Honig. Ich glaube, macht man richtig guten Ingwertee?
Also ich würde auch immer dazu neigen, frischen Ingwer natürlich zu nehmen. Der ist bei mir in der Wohnung, ist der immer in dieser Saison, gibt es immer frischen Ingwer. Und ich schneide den dann immer in dünne Scheiben. Lass die Schale auch dran, weil ich Bio-Ingwer, wo das Bio-Logo so reingelasert ist, dass bei Rewe der neue heiße Scheiß seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr, dass auch bei Gurken zum Beispiel, wird auch mit Laser... Bio-Gurken werden jetzt gelasert und nicht mehr in Plastik verpackt, weil das fand ich immer Schwachsinn. Also Ingwer schon lange nicht mehr, aber Gurken jetzt auch, dass die so Bio-Sachen immer noch
völlig
in Plastik
völlig verpackt. Völlig sinnlos.
Und da schneide ich immer kleine, dünne Scheiben und schneide die aber noch mal ein bisschen durch. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Knoblauch, dass wenn man das als Tee machen möchte, dass man die ätherischen Öle im Ingwer rauslösen muss. Und ich weiß gar nicht, vielleicht ist das sogar was mit Knoblauchpresse, dass man Knoblauchpresse und Ingwer auch, dass das vielleicht funktioniert, aber die Faser sind, glaube ich, das geht, glaube ich, nicht. Aber das klingt auf jeden Fall plausibel.
Die ätherischen Öle, genau. Die ätherischen Öle müssen sich lösen aus dem Ingwer.
Ja, aber ob man das jetzt anritzt oder ob man das presst und quetscht, ich glaube, Ingwertee wird dadurch stark, indem man den Ingwer lange kocht. Dann ziehen diese Öle ins Wasser ein. Und ich mache einfach nur heißes Wasser. Auch gar nicht so komisch irgendwie. Es gibt ja Restaurants, wo man dann so Ingwer auf so Holzstäbchen aufgespießt, dass so ein bisschen schick aussieht.
Ja,
ich mache es
einfach
ins Teesäckchen rein oder ins Teesieb. Das geht eigentlich ganz gut. Da hast du auch nichts von der Schale.
Was ist mit einer Presse, mit so einer Ingwerpresse, also so eine Presse, dass man das so matschig presst?
Ich glaube, das Problem sind die Fasern im Ingwer, weswegen man den nicht pressen kann. Aber da können wir uns noch mal ein bisschen schlau machen. Wir haben jetzt ein paar Monate Zeit,
Ingwertee zu trinken. Ja, genau, und da schreiben uns bestimmt ein paar Hörer und Hörerinnen was dazu. Ich will mich ganz kurz bedanken bei allen Tätowierern und Tätowiererinnen, die mir geschrieben haben, sie wären bereit, mir mein erstes Unterarm-Tattoo zu machen. Und da sind so viele gute Sachen bei. Und ich werde mich bei irgendjemandem melden, ganz ehrlich. Und zwar in diesem Jahr wahrscheinlich noch. Und dann sage ich auch, wenn es losgeht, das würde ich öffentlich machen. Publicity-Stunt. Das wird ein Publicity-Stunt.
Aber bitte nicht.
Pass auf.
Kannst du das einfach auf einem anderen Kanal dann machen? Also ich würde mich ungern in der Sendung jetzt tätowiermäßig. Also Tischtennis habe ich noch verstanden, hätte ich Bock drauf gehabt.
Soll ich mal sagen, Jan, nur weil wir so Antitypen sind, die keine Tattoos haben, muss ich trotzdem sagen, dass es ein sehr ehrenwerter Beruf ist.
Ja.
Weil es gibt echt Künstler in diesem Bereich. Das meine ich wirklich. Es gibt so viele verschiedene Styles. Ich frage mich nur, gibt es vielleicht ein paar zu viele Tätowierer, vor allem in Berlin-Friedrichshain und so? Weil da fährst du durch Straßen, da kommt eine Tattoo-Studie nach der anderen.
Tattoo-Studie. Die Tattoo-Studie.
Also wenn es eine Tätowiererin gibt, die Tattoo-Studie heißt, dann gehe ich da auf alle Fälle hin. Aber grundsätzlich, finde ich, gibt es viele Die Nachfrage nach Tattoos wird ja irgendwann gar nicht mehr. Bald sind alle tätowiert. Jetzt kommen die letzten Nachtzügler, wie
alle sind voll. Die Leute sind voll. Das wäre eigentlich ein schöner Titel für eine Sonntagssendung. Die Leute sind voll. Alle voll.
Die Leute sind voll. Ja. Genau. Auf alle Fälle, wir haben so eine coole Community. Jan, auch wenn wir das immer so ungern sagen, weil es so schmierig kommt, aber auch nochmal vielen lieben Dank für die ganzen tröstenden, lieben Nachrichten, die mich zu Kugels Ableben erreicht haben. Da waren wirklich auch ein paar Nachrichten dabei, die mich dann nochmal zum Heulen gebracht haben, wenn dann Leute ihre Verlustgeschichten erzählen. Das hat dann so ein bisschen den eigenen Schmerz weggenommen. Mhm. Naja, Leute, wir wollen euch heute gar nicht so voll quatschen. Ihr wisst, was los ist. Es ist Boomerquitsch, es ist die kleine Mittwochssendung. Und ich habe das vorgeschlagen. Jan hat vorher, als wir vorher telefoniert haben, gemeint, ist das nicht ein bisschen untenrum, mich, Olli? Es sind schwierige Zeiten. Und ich habe gesagt, genau deswegen, weil schwierige Zeiten sind, machen wir heute die großen 5 Orte, an denen man ungerne groß
macht. Ja, aber ich hab interveniert und gesagt, aber es wird nicht fäkal, also das soll man mit der ganzen Familie anhören können. Das soll wirklich wie so eine Folge werden, wo man...
Wie ein guter Ralf-Rute-Comic soll das sein eigentlich, für die ganze Familie. Also nichts
Versautes, wo alle drüber lachen können. Konsenshumor, Konsensunterhaltung.
Ja, sowas in der Art.
Hier sind sie.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
So, heute sind es die großen 5 Orte, an denen man nie so gerne groß macht. Vorgeschlagen von Olli.
Nicht vorgeschlagen von mir, sondern von Zart Bitter Talk. Ich glaube, das ist ein Podcast oder
über,
so.
Der will wahrscheinlich über Code damit auf die ganze Zeit geht. Orte, an denen man nicht so gerne groß macht. Das ist der einzige Satz, in dem ich das Wort groß macht akzeptiere. Ansonsten als Deutscher eher schwierig.
Obwohl, den mache ich groß, das sagt der Produzent auch, wenn er ein neues Starlet oder einen neuen Künstler da irgendwie hat. Den
mach
ich
groß. Orte, an denen Hitler groß macht.
Orte, wir fangen an mit den großen 5 Orten, wo man ungerne groß macht. Und es ist auch egal, was für ein Groß das ist, ob das jetzt Durchfall ist oder ob das fester Stuhl ist. Nee,
wir wollten jetzt nicht über Konsistenz von Stuhl sprechen.
Das wollte ich jetzt nur gerade sagen. Ich weiß, das ist jetzt, wie nennt man das, wenn man ein Wort sagt, was man nicht eigentlich sagen? Reproduzier, du sagst doch, du kennst
das nicht aus. Reproduktion ist das. Du reproduzierst hier.
Das war jetzt Reproduktion.
Kultismen. Okay, also, Platz 5, fang du mal an. Du hast das Thema angeschleppt. Du hast den Haufen Scheiße in die Sendung, in die Wohnung geholt. Jetzt muss ich noch aufessen. Okay. Fang mal an als Erster.
Also ganz ehrlich, auf Platz 5 ist bei mir die Schule. Weil es ein ganz, also ich habe als Kind nie groß gemacht in der Schule, aber ich musste meine Tochter ein
paar Mal abholen. Danke für die Info. Vielen Dank. Das ist wieder die Schlagzeilmaschine bei Tag 24. Die hört überhaupt nicht mehr auf. Olli Schulz, Doppelpunkt. Habe als Kind nie groß gemacht in der Schule. Die traurige Kindheit. Das war mit Interviews mit deinen Lehrern und dem Schulleiter und so.
Ich habe nie in der Schule groß gemacht.
Warum?
Das hat, psychologisch war das immer so. Ich war eigentlich nie auf dem Schulklo. Also jedenfalls nicht zum Großmachen, mal zum Pullern vielleicht.
Zum Rauchen.
Aber ich dachte,
Haschisch
rauchen. Als Kind... Ja, habe ich da gemacht, weil man muss das Hasch ja warm machen, wegen den ätherischen Ölen und das riecht dann so. Okay, pass auf. Platz 5 ist Schule, weil ich musste 2-3 Mal in der alten Schule, in der Grundschule meiner Tochter, deswegen kann ich das erzählen, in der neuen Schule, wo sie ist, habe ich noch nicht groß gemacht. Aber in der Grundschule bin ich 2-mal, habe ich da groß gemacht. Und einmal hat es genau geklingelt und die große Pause ging los und die stürmten so auf Klo. Und dann haben die so Männer, weil die sind ja auch so klein und eng, diese, und ich saß da drauf und man hat die Schuhgröße 46 meiner Schuhe unten durch diesen Spalt gesehen und habe es richtig so Kinder tuscheln gehört. Ey, das ist ein Erwachsener gerade bei uns auf dem Klo. Weil Erwachsene dürfen eigentlich nicht aufs Kinderklo.
Ja, man sitzt ja auch so komisch auf diesen Schulklos, weil es so niedrig ist. Und dann sieht es besonders peinlich aus, wenn die Schuhe unten rausgucken. Als du gerade erzählt hast, mir ist gerade siedend heiß eine geile Idee eingefallen. Und zwar kennst du diese Keramiktafeln in Berlin, die an Orten hängen, wo irgendwelche berühmten Persönlichkeiten sind. Und wenn du einfach alle Orte, an denen du in Berlin schon mal groß gemacht hast, wenn die einfach so eine große Olli, so eine blau-weiße Olli Schulz-Kot-Tafel. Hier kotete der Künstler Olli Schulz am 9.11.2022. 2-mal. Einfach so, mit so einem kleinen Abriss über dein Schaffen und so, dass wenn in 50, 60 Jahren unser Lebenswerk aufgearbeitet wird.
So wie die
wird.
Tafel beim Harald-Junke-Haus. Wo steht der ehemalige? Hier wohnt der Harald
Oder wo Junke. David Bowie war in Schöneberg. Da laufe ich immer dran vorbei. Und hier kotete Olli Schulz am 9. November 2022. 2-mal aber nur.
Ja, dann müsste ich aber auch in jeder Sendung wieder sagen, wo ich gerade kotieren war, damit die Leute da überhaupt eine Tafel aufbauen können. Ja. Das würde dir auch, das wäre eine Win-Lose-Situation für dich. Mach du mal deinen Platz 5.
Ja, bei mir ist auf Platz 5 der großen 5 Orte, an dem man nicht so gerne groß macht, ist in Amerika. Oder in den Vereinigten Staaten von Amerika. Weil da gibt es, ich weiß gar nicht warum, es ist so ein prüdes Land, aber warum die Toiletten so sind, dass da drunter wirklich einen halben, also das sind eigentlich keine richtigen Toiletten. Das ist so ein bisschen wie das Bürokonzept, was die haben. Die haben ja diese Cubicles, also dass sie in Großraumbüros ihre Büroarbeitsplätze abgeteilt haben in so kleine Kabuffs, wo man aber trotzdem reingucken kann. Und ähnlich funktioniert das in den Stalls, in den Toilettenhäuschen. Da sind einfach nebeneinander ganz viele Klos, wie bei uns auch, aber es gibt keine bodenbündigen Türen, beziehungsweise bei uns ist noch so eine, ist der Abstand zum Boden viel niedriger als da. Teilweise ist da so in Amerika, dass du wirklich nur so unten einen halben Meter Platz und oben kannst du auch immer drüber gucken, sodass es eigentlich wie so eine Saloontür nur ist, die so ein bisschen Richtig. Das Sichtfeld verdeckt und man fühlt sich komplett beobachtet und dann ist es auch noch so ein
Mesh. Ganz, ganz fürchterlich, finde ich das auch. So kleine Salontouren, wo jeder am Vorbeigehen rüber gucken kann und wo bis zu den Knien unten alles frei ist.
Ja, genau, und das finde ich sehr, sehr unangenehm und überhaupt auch, das haben wir auch schon mal in der Sendung besprochen, also das Konzept, dass Männer sich zum Beispiel zum Urinieren schutzlos nebeneinander stellen. Ich weiß gar nicht, wer das eingeführt hat oder woher das kommt wahrscheinlich aus dem Militär oder sowas. Das finde ich ganz furchtbar und noch schlimmer beim Großmachen. Also das ist, also deswegen ist bei mir Platz 5 in Amerika. Ich habe bei mir genauer der Satz, in Amerika im Theater.
Also. Eine ganz große Schwäche von mir ist an diesem Pissoir, an diesem Pinkelbecken, wenn links und rechts neben mir einer steht, dann kann ich oft immer noch nicht. Ja, konnte ich als Jugendlicher nicht. Und ganz ehrlich, da immer kommt ja so ein Typ an, ich habe immer noch manchmal damit Probleme. Das hat nichts mit wegen verklemmt oder so zu tun. Und ich meine, sondern dann kommt dann aber so ein Typ neben dir, so ein Bauarbeiter und pisst erstmal 20 Liter Bier, holt seinen Schlong raus und rotzt dabei noch irgendwie ins Pissoir. Ja. Und der fängt schon an zu pissen, bevor der Pimmel aus der Hose ist.
Vor allem ist das so eine, du bist dann wie früher im Campingplatz, auf dem Campingplatz in Holland oder so, du bist dann da so für einen kurzen Moment sehr eng im Privat, im intimsten Privatleben von anderen Leuten, wo man wirklich keinen Bock drauf hat. Aber wir sind wieder zu detailliert. Lass uns bitte nicht so detailliert werden, weil wir sind eine Familiensendung heute. Platz 4.
Okay, mein Platz 4 ist im Supermarkt. Ich musste früher öfter mal, wenn ich mit meinen Oma und Opa oder so im Supermarkt war, auf Klo. Und dann war ich ein paar Mal auf Mitarbeiterklo im Supermarkt. Dann haben die mich hinten, ich fand es mega aufregend, durch ein Lager geführt und dann durfte ich da auf Klo. Aber als ich dann da saß, habe ich total Angst und Panik bekommen. Ich fand das irgendwie nie gut. Also generell irgendwo, wo andere Mitarbeiter sind, wo du so zur Ausnahme, wo das also nicht so wie rastend Klo, sondern so, ja, dann kommen Sie mal mit. So, du bist ja irgendwo ich musste mal im Blumenladen
kacken. Oder genauso bei H&M oder sowas. Und das werden Eltern wissen, wenn die Kinder auf Toilette müssen und du bist meistens irgendwie beim Einkaufen und das ist wahnsinnig anstrengend und nervig und so weit ist dann die Kinderfreundlichkeit noch nicht durchgedrungen. Eigentlich bei niemandem, dass man da mal kurz mit Kindern aufs Mitarbeiterklo kann oder sowas, wird nicht so gern gesehen.
Ja, wir haben ja keine öffentlichen Toiletten.
Ja, aber das Kind muss auf Toilette und jetzt? Was soll ich denn machen?
Finde ich auch.
Das Kind als Vorwand, damit ich bei ihnen groß machen kann? Wahrscheinlich schon. Würde ich auch machen, skrupellos.
Wahrscheinlich müsstest du das dann erstmal machen, aber da könnte man seine Prominenz dem Kind zuliebe mal opfern, finde ich, beziehungsweise ausnutzen. Also ich finde Mitarbeitertoiletten ungewollt, wo man so unerwünscht ist, ist mein Platz 4.
Bei mir auf Platz 4 ist bei einem Handwerker. Man weiß ja von Handwerkern, dass sie eigentlich nur auswärts an Orten, wo andere normale Leute niemals groß machen würden, groß machen können. Das liegt mutmaßlich daran, dass ihre eigenen Toiletten wahrscheinlich entweder nagelneu sind, weißt du, wie Leute diese Sofaschonüberzüge über ihre Sofas machen, dass Toiletten von Handwerkern im Grunde genommen immer noch so, es ist immer noch komplett die Villeroy und Boch Lotus-Beschichtung da drauf. Es ist alles nagelneu. Es ist alles immer geputzt. Deswegen gehen die immer auswärts bei ihren Kundinnen und Kunden auf Toilette. Und ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig unangenehm ist, bei Handwerkern auf Toilette zu gehen, weil die natürlich auch wissen, was für Schweinerei man anrichtet auf fremder Leute Toiletten. Und da ist man unter wahnsinnigem Druck, glaube ich. Also zum einen glaube ich, dass man beobachtet wird durch Schlüsselloch und dass der Handwerker dann, wenn man auf die Toilette geht,
mit dem Ohr an. Oder die haben so einen Spiegel da, wo man auf der einen Seite durchgucken kann.
Ja, genau, weil die dann genau
venezianische, wissen. Venezianische Spiegel,
weil die genau wissen, was für Sauereien man auf Toilette, weil die selber natürlich solche Säue sind, die auf anderer Leute Klos einfach alles rauslassen, den ganzen Frust, auch die Gesellen mit dem Meister und so. Und dass sie deswegen ihre eigenen Toiletten nur unter allergrößter Vorsicht und mit Betreuung, gehen immer so zwei Leute wie so ein Strafgefangener, immer so zwei Leute mit auf Klo, wenn du beim Handwerker auf Klo musst und so. Also deswegen.
Und das die warten vor der Tür, nee, kann ich gut verstehen, mag ich auch nicht.
Nee.
Ja, auch nicht. Platz 3 bei mir, bei den Großeltern. Früher als Kind, absoluter Albtraum, wenn du bei deinen Oma und Opa auf die Klobrille dich gesetzt hast und du wusstest, da saß Opa jetzt die letzten 50 Jahre drauf und irgendwie auch Oma und irgendwie spürt man das auch, dass das eine andere Bakterienart und eine andere Darmflora da die ganze Zeit in die Schüssel reingeballert wird und du weißt, alles fühlt sich fremd an. Du denkst, das ist da, ich gehöre hier noch nicht auf diese Toilette, ich gehöre in eine Familientoilette für Kinder und für Erwachsene, aber das ist eine alte Menschentoilette und das spürst du auch an allen Sachen, an diesen Puscheln, die um diese Klo herum sind. Diese,
gibt's das
diese
eigentlich noch? Sachen, wird das noch gemacht? Also haben Leute noch diese flauschigen Toiletten?
Ich weiß nicht. Da, Max Gold hat darüber was geschrieben und war irgendwann genervt davon, dass das Ding ist, was am meisten von ihm erwähnt wird. Aber es ist auch nun mal so brillant über diese Leute. Er hat da mal so eine Abhandlung gemacht über diese Toilettenteppichhygiene und diese Sachen, die da so rumgemacht werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt von Max Gold, aber das ist sehr, sehr lustig und sehr gut. Aber tatsächlich gibt es das immer noch bei Oman und Opas. Und dann ist da auch noch so eine WC-Ente und irgendwie spürst du, dass das ein Unbehagen.
Stell dir vor, du kommst zum Testamentsvollstreckungstermin und dann heißt es: Olli, Herr Schulz, Ihr Großvater hat Ihnen ein Set von 7 Badtextilien vermacht. Und dann bist du auf einmal in so einer merkwürdigen Situation, dass das dein Opa quasi oder deine Oma an dich gedacht hat im Testament. Olli soll die Vorleger für die Toilette bekommen. Und dann willst du die eigentlich nicht benutzen. Aber du hast ja so einen sentimentalen Wert, weil du dich irgendwie an deine Großeltern dann doch erinnerst. Und dann fängst du an, das Ding dir selber ans Klo zu setzen. Und das erst fremdelst du noch so 1-2 Monate und dann gewöhnst du dich dran und dann wird das so ein Ding, was so wie Servietten oder so oder wie Tischdecken mit Monogramm, wenn die dann so weitergegeben werden und du irgendwann auch deinen Kindern dann,
Papa, dass du weitergeben musst.
Stell dir mal vor, Oma schon, der hat Oma schon, der hat Opa immer schon seine Füße drauf gedrückt beim großen Geschäft.
Da siehst du auch noch die Abdrücke von Opas Hausschuhen.
Die sind damals noch aus Masuren, hat er es mitgebracht. Er hat auf dem Treck, aus Ostpreußen, auf dem Treck ist er damit übers zugefrorene Haff mit den Dingern noch drüber. Das ist richtig auch so ganz anders. Das ist eine ganz andere Qualität. So eine Qualität kriegst du heute gar nicht mehr. Heute sind diese Dinger.
Ewig.
Also heute ist, Mutter, wenn du die Dinger heute, diese Vorleger da heute kaufst, die nach einer Woche, einen Monat sind die verschlissen. Die Dinger halten wirklich ein ganzes Leben lang.
Und es gibt auch immer noch eine gestrickte, so eine Klorolle, wo so ein gestricktes Ding drauf ist, die dann meistens auf der Fensterbank steht.
Ja, ich fand das früher bei meinen Großeltern spektakulär, dass die als einzige, weil die im Alter hat man ja dann so Altersgeld, also man ist meistens aufgestiegen in irgendeine verantwortliche Position, wo auch immer man arbeitet und hat man so Geld über, die Kinder sind aus dem Haus und hatten die damals so eine fette Oral-B Elektro-Zahnbürste, wie die niemand hatte in unserer Familie, hatte niemand Elektro-Zahnbürsten. Das ist irgendwie erst
das
so.
Das war damals Statussymbol,
ja, Elektro-Zahnbürste. Und zwar mit so einer Munddusche auch noch, mit so einer beigesteckten, und das war ein riesen Apparat.
Die man nie benutzt hat.
Aber das sah aus wie im Krankenhaus zu Corona-Hochzeiten, wo die Leute dran angeschlossen wurden. Also so ein riesen dickes Ding. Und das fand ich immer total beeindruckend. Also so ein wahnsinnig ausgestattetes Badezimmer.
Ja, stimmt. Bei mir auch wenn dann so die dritten Zähne im Glas waren, das kennst du das auch?
Nee, meine Großeltern haben alle super Zähne, die sind alle noch, also haben alle noch Zähne. Und auch die ersten, also die zweiten, also richtige Zähne haben die noch.
Gut, dein Platz 3 der unangenehmsten Orte zum Großmachen.
Ist das Bundeskanzleramt. Weil ich mir vorstellen kann, dass erstmal ist komplett alles abgehört sowieso. Also das ist ohnehin so eine Paranoia-Vorstellung beim Großmachen. Immer Musik laufen lassen, wie in Japan, irgendwie so Geräusche im Hintergrund, immer gut. Und im Bundeskanzleramt, ich glaube, die Toiletten, die da designt wurden, sind ja, also Helmut Kohl hat das ja quasi abgenommen. Und da ist, ich glaube, dass Helmut Kohl ein Toilettenmensch war. Also jemand, der wirklich einen Großteil, der hat viel auf Toiletten verbracht, glaube ich. Der hat das...
Auch viele, viele Entscheidungen auf Toilette getroffen.
Viele Entscheidungen auf Toiletten getroffen. Und ich glaube, dass der diese Megalomanie in der Architektur des Kanzleramtes, dass sich das leider auch im Sanitärbereich fortsetzt und dass es eine völlig überdimensionierte Toilette ist, auf der man sich sehr alleine und klein und, weißt du, so ein bisschen das Hitler, also wie Hitler die Reichskanzlei damals geplant hat in der Vossstraße. So, weißt du, der Mensch schrumpft vor dem Gebäude und der Toilettenbenutzer schrumpft in der Toilette, die Helmut Kohl designt hat. Der Mann war ja 2 Meter groß, ein unglaublich fülliger Typ, der am Tag, ich glaube, 5, 6, 7 Mal auf Toilette war. Der wahrscheinlich ein Telefon ans Klo, wie in Hotels, wo ich mich mal frage, warum ist in Hotels immer...
Es ruft nie einer an, wenn man auf Klo sitzt.
Obwohl es eigentlich ganz geil wäre. Aber der hat wahrscheinlich so ein Telefon, auch das Nottelefon, den Atomkoffer... Den geheimen Atomkoffer, den keiner
hat. Alles auf Klo.
Alles auf Klo. Und es ist aber, dann ist aber, weil der Architekt sagte, nee, Toilette immer mit Lüftung, also mit einem Fenster nach draußen zum Lüften. Und dann haben die aber so eine riesengroße, mit Blick auf das Tipi am Kanzleramt, so eine riesengroße Fensterfront. Und wenn du mit Licht an auf Toilette im Kanzleramt bist, dann kann man von draußen reingucken. Und dann sitzt du da auf dem Pott und die Leute, die aus dem Tipi rauskommen, nachher irgendwie der Travestievorstellung, sehen dann den Bundeskanzler oder halt den Gast vom Bundeskanzler auf dem Klo sitzen.
Aber das ist ja auch vielleicht, damals hatte der wahrscheinlich, Helmut Kohl, auch ein eigenes Klo, was nur, wo er einen eigenen Schlüssel zu hatte.
Ah, aber das kann ich nachvollziehen. Ich muss auch gestehen, ich habe auch eine eigene Toilette auf der Arbeit. Eines der wenigen Privilegien, die ich mir herausgebeten habe, weil ich auch der Einzige bin, der duscht. Ich habe auch eine Dusche im Büro.
Ah, du hast eine Dusche und Klo, und da kann kein anderer
also
rein.
Also ich habe eine Dusche, weil ich oft nach der Sendung dusche, weil ich zugeschwitzt bin einfach oder irgendwie komisch mit Tomatensauce beschmiert wegen irgendeiner lustigen Haha-Aktion. Und deswegen habe ich eine Dusche, aber die habe ich auch schon immer und hatte auch immer schon ein eigenes Klo. Nur seit wir umgezogen sind, habe ich auch ein Klo, wo keine Ratte rauswinkt. Das ist neu. Also man spült und wenn ich das Wasser andrehe, dann ist es nicht mehr rostrot, wie früher die ganzen Jahre, sondern richtig normales Wasser, was man auch trinken kann. Das ist total cool. Ohne Legionellen.
Ich würde echt aufpassen, Jan. Du kommst jetzt in dieses Alter, wo die Leute echt Schlagzeilen suchen. Ich möchte nie die Schlagzeile lesen. Mitarbeiterin oder Mitarbeiter vom ZDF-Magazin gesteht, ich musste in Böhmermanns Dusche duschen. Er hatte mich reingeholt.
Nee, es gibt noch eine zweite Dusche. Also wer als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin duschen möchte, kann noch die zweite Dusche im anderen Gebäudeteil benutzen.
Die mit dem Durchgang ist mit der Tür zu deiner Dusche.
Nein.
Aber nur mit der von der einen
Seite. Also mein Büro ist ja unterirdisch. Also mein Büro ist ja unterirdisch im neuen Studio. Sicherheitsgründen. Es ist wirklich, muss man mit dem Fahrstuhl runterfahren und ist 3 Stockwerke unter der Erde. Und da habe ich auch so ein bisschen so ein Prepper-Ding am Laufen. Und aber eine Dusche und eine Toilette kann ich nachvollziehen, dass Helmut Kohl da Wert drauf gelegt hat. Leider sind die Dimensionen meiner Toilette eher bescheiden. Aber ich glaube, im Kanzleramt, meinem Platz 3, das ist eine unglaubliche Toilette und es ist ein Riesendruck, da auf groß zu müssen. Und ich glaube, es gibt viele Fallstricke, die auch die Architekten, vielleicht sogar politisch Helmut Kohl, nicht so gewogener Architekt, hat die Toilette extra mit so ein paar Dingern designt, dass man bei der Abnahme des Plans das nicht merkt, aber in der Praxis das a pain im wahrsten Sinne des Wortes a pain in the ass ist. Die Toilette im Kanzleramt ist a pain in the ass. Auch ein schöner Sendungstitel.
Auf alle Fälle. Das ist ja auch ein schöner Titel. Wir haben so gute Titel heute. Auf Platz 2 bei mir ist auf alle Fälle, wo ich ungern groß mache, der Reisebus. Wir sind mal früher...
Ja, das darf man doch sowieso nicht.
Nee, aber in den 90ern, das war glaube ich sogar noch 89 oder so, da durfte man, also sind wir alle auf Klo. Irgendwann hat einer angefangen. Ich habe sofort Freunde kennengelernt. Ich bin damals mit einem alten Freund von mir nach Lorette Mar. Wir haben sofort auf dem Hinweg, alle haben gesoffen, aber man war 16 oder 17 und fand das einfach auch richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Und dann... ist der Erste auf Klo und hat groß gemacht, der Zweite, und irgendwann hat der Reisebus gestunken und dann hat der Busfahrer angehalten und meinte, das ist hier nur zum Kleinmachen. Und dann hat er aber schon die halbe Belegschaft da reingestuhlt irgendwie. Und das war wirklich wahnsinnig unangenehm, weil der Bus dann auch extrem gerochen hat. Da musste der Bus sogar, glaube ich, ausgetauscht werden. Das ist kein Witz.
Oh mein Gott.
Ich glaube, weil alle da reingeschissen haben. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist so, wenn man, also auf Nightliner, wenn wir auf Tour sind, der darf keiner groß machen im Bus. Aber es gab früher...
Auch nicht du, also ich meine, du bist ja der Chef der Truppe. Auch du darfst das dann nicht?
Nee, mach ich nicht. Aber ich kann auch inzwischen so gut, dass... Also ich,
keine... Bei mir auf Platz 2 der großen 5 Orte, an denen man nichts isst, ist das Flugzeug. Auch da ein ähnliches Prinzip wie bei die Wände sind mir zu dünn, es ist einfach nicht für meine Privacy-Bedürfnisse geeignet. Aber da bin ich zusätzlich noch verängstigt von dem Mechanismus, wie das funktioniert, weil das mit irgendwie Unterdruck alles entfernt wird und dass man es so leicht in den Ohren ploppt, wenn man auf die Spülung drückt. Und das finde ich...
Ja, und alle wissen, wenn du länger drauf bist, dass du groß gemacht hast.
Ja, oder
in
den Mile High Club eingeführt wirst von irgendwem, der auch sich sexualisiert auf einer Toilette eingeschlossen hat. Ist so ein Ding, habe ich irgendwie letztens mal gelesen. Es gibt wohl den Mile High Club. Also wenn man schon mal 11 Kilometer Höhe Geschlechtsverkehr hat, ist man Mitglied im Mile High Club. Und das wird auch auf der Toilette wohl vollführt. Hauptsächlich.
Weißt du, was ich, glaube ich, richtig anstrengend finde? Wenn du irgendwann, ich bin zum Glück noch nie in die Situation gekommen, aber wenn du irgendwann beim Arzt eine Stuhlprobe abgeben musst, das ist ja dann wirklich auch unter Druck. Wie wird der aufgebaut? Was liegen da für Sachen auf Klo rum, damit du musst? Ich meine,
Spermaprobe
liegen ja wirklich...
Aber das ist doch nicht wie bei einer Spermaprobe, sondern das ist doch nicht wie bei einer Spermaprobe.
Naja, dann sagen die, da ist der Becher... Da machen sie was rein also, und wir haben ihn
das,
da ein bisschen.
Da geht doch keiner auf Toilette. Das ist doch nicht. Du musst doch nicht auf Kommando.
Hast du schon mal eine Stuhlprobe abgegeben?
Nein, aber das ist, wird nicht auf Kommando gemacht. Du kriegst einen Becher mit nach Hause und dann musst du ihn wieder zurückbringen.
Ach so, okay.
So, Herr Schulz, ja, Herr Schulz dauert immer länger. Er ist jetzt seit 2 Tagen in dem Raum und du hörst nur so ein Winseln und Wein, weil der Druck so immens ist. Ich kann nicht. Gib mir irgendwas, was mich animiert, dass das funktioniert. Das muss man, macht man doch ja, zu
was
Hause.
Was wäre das?
Das ist das, also, trotzdem stelle ich mir das einigermaßen, na gut, wollen wir nicht ins Detail gehen, ist es einigermaßen schwierig, wahrscheinlich logistisch, kann ich mir zumindest vorstellen. Was ist denn dein Platz 1? Ich bin gespannt.
Mein Platz 1 ist bei der Freundin. Aha. Und zwar am besten gleich in der frischen, neuen Beziehung. Und sie wohnt in einer Einzimmerwohnung. Und dann kommst du an und du weißt genau, das Klo ist direkt neben der Küche. Es ist eine kleine Wohnung, so wie meine Wohnungen auch waren. Es ist genauso unangenehm für eine Frau, bei ihrem Freund das erste Mal zu stuhlen. Wenn man erstmal da durchgegangen ist, gemeinsam als Pärchen und weiß einfach, dass der andere auch groß macht und nicht nur ein geiler Typ ist oder immer geil aussieht, dann hat man auch schon wirklich was für die Beziehung geschafft. Aber ich kann mich daran erinnern, wie ich damals, ich möchte ihren Namen nicht sagen. Und wie dann die Mutter, also es war, die hat noch bei ihren Eltern gewohnt, die Mutter so über den Flur gelaufen ist, boah, und hat dann alle Fenster aufgerissen. Und ich saß mit ihr gerade in ihrem Zimmer und das war so peinlich. Ach, das war so peinlich, ey. Das ist mir immer noch peinlich.
Ja,
aber ehrlich gesagt, auch wenn ich, wisst ihr was, mal jetzt ganz kurz mal Real Talk. Ich finde das geil, euch, unsere Hörer zu schocken, wenn wir hier mal so untenrum reden. Aber es gibt Momente in meinem Leben, wo ich das auch überhaupt nicht lecker und geil finde und überhaupt nicht witzig. Und es gibt Momente, wo schäme ich mich einfach so sehr. Und wenn die, und das ist, da hat man sich einfach wirklich geschämt dafür. Dass man so ein 19-Jähriger mit so einem Typ mit fettigen Haaren ist, der da jetzt auch noch, was die Mutter gedacht hat, was die Mütter gedacht haben und die mein Väter, Gott, wenn ich da damals aufgetaucht
hier
bin.
Hier verwest ein Waschbär irgendwo in der Wohnung.
Deswegen ist das mein Platz 1 ist bei der
Platz
Freundin.
Ist,
in einer neuen Beziehung gerade, das erste Mal Klo und das ist schlimm.
Ich habe einen ganz anderen Platz 1. Es ist tatsächlich der Ort, an dem ich wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte, groß zu machen, ist bei Olli Schulz auf dem Privatklo. Es ist so ein bisschen, weil ich glaube, das ist bei dir ist es so, das ist wie wenn man so ein, keine Ahnung, so ein ganz seltenes Cabrio, in dem schon James Dean gefahren ist, von irgendjemandem geliehen bekommt. Oder die Geige von David Garrett, so eine ganz alte Stradivari oder sowas. Es ist ein Ort, der im Grunde genommen wie Stonehenge, ein Kultort, wo man
also ein Ort der Begehung.
Olli Schulz Toilette, ein Ort der Begehung und ein Ort der Begegnung. Kult, es ist letztlich eine Kult- und Kulturstätte und das wäre mir wäre mir der Druck so groß, aber nicht, weil ich da irgendwie beobachtet mich fühlen würde, sondern weil ich weiß, hier wurden schon so viele schöne Stunden verbracht. Und ich jetzt
soll ich dir ganz kurz mal was erzählen, das ist keine Lüge. An dem Abend, an dem Tag, an dem ich dich besucht habe und in der Küche das war, worüber wir hier geredet haben, habe ich bei dir groß gemacht, bevor ich wieder zurückgeflogen bin.
Ja,
Das ist kein Witz. Ich habe bei dir schon groß gemacht.
Ich weiß das doch. Und ich weiß, weil die Nachbarn am nächsten Tag gekommen sind und geguckt haben, ob irgendeiner bei uns verstorben ist in der Wohnung. Wirklich?
Nee, aber weißt du, ich hab da gesagt, so, ich muss noch einmal auf Klo und ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich bei dir auf Toilette war und dachte, krass, jetzt kacke ich gerade bei Jan. Mhm. Und das war das erste Mal und ich glaube, das einzige Mal. Weil so oft haben wir uns ja privat nicht besucht, aber einmal
war ich war öfter bei dir, als du bei mir, komischerweise. Du kommst ja nie.
Das liegt daran, dass du, ja, da du einer von der asozialen Gegend wohnst, wo man abgezogen wird, an jeder Ecke steht ein Messerstecher, habe ich keinen Bock drauf, Mann. Zieh dich mal in eine seriöse Gegend, Böhmermann.
Ja, aber nur weil du da jetzt mit deinem neuen Musiker-GEMA-Geld, die da jetzt da irgendwie diese Villa im Diplomatenviertel neben Christian Lindner da gekauft hast, weil das Geile bei dir in deinem Anwesen ist, dass du einfach 7 Klos hast, sodass es überhaupt gar kein Problem ist, bei dir auf Toilette zu gehen, weil einfach die Auswahl so wahnsinnig groß ist. Für jeden Geschmack was. So Thementoiletten, japanisches Zimmer, hier ist irgendwie die Volkstoilette mit so einem Loch einfach nur aus Holz, die französische Toilette, wo man sich hinhocken muss, ohne Brille oder so. Nee, ey, also bei dir auf jeden Fall auf Toilette zu gehen, groß zu müssen, und das wäre ein Riesendruck, weil ich weiß, das ist it's a magical location. Und da könnte ich nicht bestehen. Und da wäre der Druck zu groß. Das waren sie mal wieder.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
So, auch so eine Sendung muss es mir geben mit so leichten Themen, ja. Weil ich habe gerade tatsächlich mal die Themen, die ich mir aufgeschrieben habe für unsere Sonntagssendung angeguckt, während wir hier diese Sendung gemacht haben. Und ich habe schon wieder so viele schwere Sachen auf dem Herzen, die ich mit dir besprechen möchte. Und das machen wir am Sonntag, wenn wir dann wieder in voller Länge und voller Energie für euch da sind. Ich dann auch wieder zu Hause mit meinem tollen Mikro selber aufnehme. Und ich glaube...
Aber du hast selten so gut geklungen wie jetzt. Also Sven Meyers Studio ist wirklich, das ist soundmäßig, ist das ein ganz anderes Level, was wir da jetzt heute...
Das stimmt.
Boomer Cringe.
Vielleicht ist das Mikro, das schon Tim Bensko gesungen hat, weil der hat ja auch mit Sven Meyer aufgenommen. Vielleicht ist das ja das Mikro von
das
Tim
legendäre, Bensko. Das ist ja quasi... Das ist da
das Legendary, genau. Mit Tim Bensko Mikrofon. Nur mal kurz die Welt
retten. Hat er nur mal kurz die Welt retten reingesungen?
Weiß ich nicht, aber vielleicht. Ich kann Sven gleich mal fragen.
Wo du überall schon aufgenommen hast. Hansa Studios, David Bowie.
Ich habe, wo ich schon überall groß gemacht habe. Das sind die beiden Sachen, über die ich noch meine Bücher schreiben werde. Das sind Coffee Table Books. Freut euch drauf.
Ja, und wenn ihr Berliner Gedenkstätten oder Denkmalbeamte seid, dann einfach mal kurz Food for Thought. Einfach mal drüber nachdenken. Keramiktafeln an allen Orten, wo Olli Schulz schon mal groß gemacht hat. Einfach damit die Stadt ein bisschen attraktiver wird und mal so ein bisschen auch Glamour.
Ach, Berlin weißt du City was, wir sollten sowas nicht immer in der Sendung raushauen, weil das war schon so eine bitternere Niederlage mit den Wolfgang-Meyer-Sportplätzen, die jetzt Eimsbütteler Grünanlage heißen. Das wird dann auch, vielleicht kommt das so rüber, als wenn ich irgendwas nach meinem Tod hier behalten will, so eine Art Andenken. Dabei wissen wir, 30 Minuten nach der Beerdigung werden die Ersten schon wieder lachen. 3 Minuten nach der Beerdigung. Und ihr lacht hoffentlich auch ein bisschen, habt einen schönen Abend, kommt gut durch die Woche und das war, glaube ich, Boomer Cringe.
Wenn Boomer Cringe vorbei ist, dann geht das Gelächter irgendwann auch wieder los.
Richtig.
Bis Sonntag. Tschüss.
Tschüss.